So, ja, vielen Dank für die Texte. Kommen wir gleich noch zu. Ich wollte kurz noch was sagen zu dem, was der Bruder eben gesagt hat, dass wir Humor brauchen. Ja, und ich glaube, Gott ist ein Gott, der extrem viel Humor hat. Und ich merke das auch, wie er mit mir selber umgeht. Ich musste dann eben an so eine Situation denken, da war ich noch ganz junger Christ. Also ich bin ja erst mit Anfang 30 zum Glauben gekommen, aber ich war ganz junger Christ. Und wer sich in Hamburg auskennt, ich habe in Winterhude gewohnt. Und dort zu parken, ist, da braucht man viel Glauben. Ja? Und ich weiß noch, einen Abend bin ich dann da rumgefahren und ihr kennt das vielleicht, ne? Da fährt man im Kreis und fährt im Kreis und ich finde keinen Parkplatz. Und meine Kinder waren alleine in der Wohnung und ich musste nur das Auto noch parken und hatte total Druck und Stress und musste unbedingt schnell einen Parkplatz finden. Und ich fahre dann da rum und irgendwann hatte ich so diesen Moment, ich war völlig außer mir. Ja? Weiß nicht, ob ihr das kennt beim Autofahren. Ich war wütend, ich war frustriert, ich habe geflucht und fahre weiter rum. Und so, wenn ich so mitten im Schimpfen bin, sind auf einmal zwei Parkplätze nebeneinander frei. Und ich gucke nach oben und denke so, ja Gott, du hast recht, ich muss dir einfach vertrauen und du kümmerst dich schon. Und das ist, finde ich, so sein Humor, den er mit mir oft hat. Ja? Dass er mich erstmal irgendwie so gegen die Wand laufen lässt und dann sagt er, guck mal hier, Junge, ja? Ist doch alles gar nicht so schlimm, ich kümmere mich schon. Und deswegen, ich glaube, er hat so seine ganz eigene Art, mit jedem von uns umzugehen und da ist ganz, ganz viel Humor dabei von seiner Seite. Ja, ich freue mich jetzt wieder hier zu sein und ich freue mich, viele Gesichter zu sehen, die ich vor 3 Wochen gesehen habe, aber auch einige Gesichter, die ich, glaube ich, noch nicht gesehen hatte. Und so für diejenigen, die letztes Mal da waren oder die Predigt auch gehört haben, das müsst ihr nur für euch beantworten, aber wie geht es euch so an den Füßen von Jesus? Hat das was bei euch hinterlassen, so dieser Gedanke, dass wir da eingeladen sind, einfach regelmäßig zu sitzen und einfach nur seine Gegenwart zu genießen und gar nichts tun zu müssen, sondern einfach und sicher sein zu dürfen. Unser Papa ist da und wir haben Frieden und wir dürfen von ihm lernen und einfach nur sein. Und Predigt heute hat das Thema geheilt und befreit, weil wir hatten so diesen Gedanken, okay, wir dürfen bei Jesus sein. Aber so als Grundfrage, warum ist Jesus eigentlich Mensch geworden und auf die Welt gekommen? Und das ist für uns gläubige Menschen wahrscheinlich so eine ganz banale Frage, die man nie stellt, oder? Und wir kennen alle Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einen und einzigartigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, das ist die gute Botschaft. Das ist ja das, was für uns das Evangelium ist. Das ist die gute Nachricht. Dafür ist Jesus gekommen. Ja, für dieses unverdiente und großartigste Geschenk, das es überhaupt nur geben kann. Und dann klingt das ja eigentlich schon fast unverschämt, wenn wir so diese Frage stellen, war das denn alles? Oder gibt es da sogar noch mehr? Ja, und deswegen möchte ich heute mit euch gemeinsam ins Lukas-Evangelium schauen und noch mal ein paar andere Dinge anschauen über Jesu Wirken. Und wir fangen an gemeinsam, also wenn ihr eure Bibeln schon rausholen wollt, in Lukas 4. Und wir sind an dem Zeitpunkt, nachdem Jesus sich selbst hat taufen lassen, 40 Tage in der Wüste war, der Satan versucht hat, ihn zu verführen, es nicht geschafft hat und dann erstmal abgelassen hat von ihm. Ja, und wir beginnen Lukas 4, Vers 14. Jesus kehrte in der Kraft, die ihm der Geist Gottes verlieh, nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Wie gewöhnlich ging er am Sabbat in die Synagoge. Als er zum Vorlesen aufstand, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und fand die Stelle, wo es heißt, und ihr habt es eben schon gehört, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Ich soll verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. Er rollte das Buch zusammen, gab es den Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn erwartungsvoll an. Heute ist dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, in Erfüllung gegangen, fing er an. Ja, also Jesus liest aus Jesaja 61 die Verse 1 bis zur Hälfte von Vers 2. Und den Inhalt gibt er sinngemäß wieder, gar nicht 1:1. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Aber das zu tun, den Sinn des Gelesenen inhaltlich wiederzugeben, das entsprach so der jüdischen Praxis, wie es damals Gewohnheit war. Und das finden wir auch in anderen Bibelstellen, wo das Alte Testament zitiert wird, aber irgendwie nicht 1:1. Das war aber in der jüdischen Praxis ganz normal so. Und er endet auch ganz bewusst, schon nach der Hälfte des zweiten Verses, mit dem Gnadenjahr des Herrn, das er ausruft. Denn das war sein Auftrag hier auf Erden. Ja, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Ich soll verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. Und wenn wir genau hinschauen, dann stellen wir fest, dass aus dieser Ankündigung des Messias, dass diese Ankündigung zwei Bestandteile enthält. Ja, und der erste Bestandteil, das ist die Erlösung. Ja, dass er den geistlich Armen die gute Botschaft bringt. Ja, die Botschaft, dass alle Schuld vergeben wird. Und dass das Ursprüngliche wiederhergestellt wird. Ja, das Gnadenjahr des Herrn, das passiert ist durch seinen Tod am Kreuz, stellvertretend für uns. Ja, also die geistlich Armen, das sind diejenigen, die wissen, dass sie Gott nichts anzubieten haben. Das sind die Armen, die wissen, ich habe Gott nichts anzubieten, was meine Schuld von mir wegnimmt. Ja, und wer das damals gehört hat, der wusste noch nicht, dass die Erlösung durch Jesu Tod am Kreuz der Auftrag war. Der Messias ist gekommen für diejenigen, die ihre Armut vor Gott anerkennen. Und die wissen, ich habe nichts, Gott. Ich stehe nackt vor dir da. Er ist gekommen für diejenigen, deren Herz zerbricht, weil sie ihre eigene Unvollkommenheit erkennen. Ja, und wenn wir Jesus annehmen und wenn wir ihm unsere Schuld bekennen und wenn wir uns taufen lassen auf ihn, dann sind wir frei. Das ist die gute Botschaft. Das ist das Evangelium. Ja, dann sind wir als Kinder Gottes angenommen und unsere Schuld ist für immer ausgelöscht. Und damit ist dieser ursprüngliche Zustand, wie er damals bei der Schöpfung war, wiederhergestellt. Und so die jüdische Praxis von dem Gnadenjahr, dass alle 50 Jahre alles wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt wird, das war schon für die damaligen Hörer, das war so ein Vorschatten davon, was einmal kommen wird. Alles wird wieder zurückgeführt in den Ursprung. Aber auch wenn unsere Schuld vergeben ist und wir schon gerettet sind, dann sind wir durch die Annahme von Jesus in der Regel nicht alle auf einmal durch die Taufe geheilt. Unsere Herzen sind nicht wieder vollkommen geheilt. Und ich glaube, es geht jedem so. Auch nachdem wir Jesus angenommen haben, gibt es auch in uns immer noch irgendwo Zerbrochenheit. Ja, wir sind zwar von der Macht des Todes befreit, aber wir finden uns immer noch in Ketten ganz oft. Ja, von Dingen wie Sucht oder Scham oder von fehlender Vergebungsbereitschaft. Vielleicht merkst du, dass du noch Zwänge in dir hast. Und wir alle leiden noch an körperlichen Krankheiten oder auch an seelischen. Und auch wir sind für viele Dinge immer noch blind. Und hier kommt der zweite Teil ins Spiel vom Auftrag des Messias. Ja, Jesus ist auch gekommen, um unsere gebrochenen Herzen zu verbinden und um den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei, und den Gefesselten, ihr seid los. Und diese Verse, die waren nicht nur symbolisch gemeint, sondern sie beziehen sich tatsächlich auch auf unsere Zeit, in der wir hier noch auf Erden sind. Und wir sehen das, wenn wir weiterlesen in Lukas. Jetzt sind wir bei Vers 31. Er ging dann nach Kapernaum hinab. Das ist eine Stadt in Galiläa, und sprach dort am Sabbat zu den Menschen. Seine Lehre wühlte sie auf, denn er redete mit Vollmacht. Es gab auch einen Mann in der Synagoge, der von einem bösen Geist, einem Dämon, besessen war. Der fing plötzlich an, laut zu schreien. Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du hergekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß genau, wer du bist, der Heilige Gottes. Schweig, herrschte Jesus ihn an. Verlass ihn sofort. Da warf der Dämon den Mann mitten unter ihn zu Boden, verließ ihn aber, ohne ihm weiter zu schaden. Und es ist wahrscheinlich, dass dieser Dämon sich erst dann offenbart hat, als Jesus in dieser Synagoge gelehrt hat. Ja, und als das, was er gesagt hat, die Menschen aufgewühlt hat. Ja, und der aufgeklärte, moderne Mensch, der kann jetzt hier natürlich sagen, ja, psychische Krankheiten, die wurden damals als Besessenheit erklärt. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, warum Jesus mit diesen psychischen Krankheiten geredet hat. Und warum die psychisch Kranken ihn noch erkannt haben, als der war, bevor alle anderen es getan haben. So, dieser Dämon fährt aus und dem Menschen wird dabei kein Leid zugefügt. Aber er war danach frei von diesem bösen Geist. Vers 36. Die Leute erschraken sehr und sagten zueinander, was für ein Wort, welche Vollmacht und Kraft. Er befiehlt den bösen Geistern und sie fahren tatsächlich aus. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Nachdem er die Synagoge verlassen hatte, ging Jesus in das Haus Simons, also später Petrus. Dessen Schwiegermutter war von einem heftigen Fieber befallen und man bat ihn, ihr zu helfen. Er trat an ihr Bett und bedrohte das Fieber. Es verschwand sofort. Gleich stand sie auf und bediente ihre Gäste. Also wir erleben hier eine sehr ähnliche Situation wie in der Synagoge. Jesus bedroht, oder in anderen Übersetzungen steht auch, er befahl oder er gebot dem Fieber und es verschwindet sofort. Ja, also er begegnet diesem Fieber in genau der gleichen Autorität, wie er vorher dem Dämon in der Gemeinde begegnet ist, in der Synagoge. Und auch Simons Schwiegermutter ist danach sofort wieder in einem Zustand, als wäre nichts gewesen. Vers 40. Als die Sonne unterging, brachten die Leute ihre Kranken zu Jesus. Menschen mit den verschiedensten Leiden. Jedem von ihnen legte er die Hände auf und heilte sie. Von vielen fuhren auch Dämonen aus und schrien, du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus herrschte sie an und verbot ihnen weiterzureden, weil sie wussten, dass er der Messias war. Also die Menschen erleben, wie Jesus befreit. Von Besessenheit und von Krankheit. Und deswegen bringen sie ihre Kranken zu Jesus hin. Ja, und interessant, nach Sabbatende. Also nach Sabbatende, als sie eigentlich frei waren, wieder so ihren alltäglichen Beschäftigungen nachzugehen. Und Jesus macht überhaupt keine Unterschiede, ob diese Krankheiten jetzt körperlicher Natur sind oder ob sie von bösen Geistern verursacht werden. Weil er hat Macht über alles. Vers 42. Bei Tagesanbruch ging er aus dem Haus fort an eine einsame Stelle. Doch die Leute suchten ihn, bis sie ihn gefunden hatten. Sie wollten ihn festhalten und verhindern, dass er von ihnen wegging. Ja, also als Jesus dann weggeht, suchen die Leute ihn und wollen ihn festhalten. Ja, also sie sind zu ihm gekommen, um Heilung zu erhalten. Und sie wollen ihn dann festhalten, dass er bei ihnen bleibt. Ja, das heißt, die Menschen, die sind aktiv zu ihm hingegangen, haben ihn gesucht und haben nicht gesagt, ja gut, dann warten wir mal, bis er nächsten Sabbat in einer anderen Synagoge ist, dann können wir da wieder hinkommen. Und sie haben gesagt, Jesus, wir haben dich jetzt gefunden, bleib hier. Bleib hier, geh nicht mehr weg. Ja, und weil sie eben auch wussten, weil die waren dann ja alle heil. Alle waren gesund, die hingekommen sind. Aber trotzdem wollen sie ihn festhalten. Weil sie wussten, dass mit einer einmaligen Heilung, mit einer einmaligen Befreiung, damit war es nicht erledigt. Ja, weil unsere Erlösung, das ist ein einmaliges Ereignis. Ja, wenn wir Jesus annehmen, wenn wir uns auf ihn taufen lassen, dann sind wir mit ihm gestorben und dann sind wir wiedergeboren. Und damit beginnt dann unser neues Leben als Babychristen mit dem Prozess der Heiligung, der den Rest unseres Lebens läuft. Und unser Auftrag ist dann, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, je länger wir mit ihm gehen, bis an das Ende unseres Lebens. Ja, und so wie die Entscheidung, Jesus anzunehmen, ist es genauso unsere Entscheidung, unsere fortlaufende Entscheidung, in seiner Nähe zu sein. Und uns durch diese Nähe zu ihm, von ihm heilen zu lassen. Ja, indem wir an ihm festhalten und indem wir dorthin gehen, wo er ist. Ja, und wir sehen in Lukas 5 und 6 noch weitere Beispiele dafür. Ja, in Lukas 5, Vers 12 lesen wir, in einer der Städte war ein Mann, der im ganzen Körper Aussatz hatte. Als der Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder, das Gesicht auf den Boden und bat ihn flehentlich, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Da berührte Jesus ihn mit seiner Hand und sagte, ich will es, sei rein. Sofort verschwand der Aussatz. Und das war nicht nur irgendeine Krankheit, dieser Aussatz. In der ganzen Geschichte Israels ist kein einziger aussätziger Israelit geheilt worden durch einen Menschen. Kein einziger. Ja, und die Heilung eines aussätzigen Israeliten war eines dieser Wunder, wo klar war, das kann nur der Messias. Das ist ein Zeichen für den Messias. Und dieser Aussätzige, der geht zu Jesus hin, in diesem absoluten Glauben, Jesus, du bist es. Du bist der Messias. Und deswegen sagt er, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und neben diesem Glauben, dass er der Messias ist, kommt er zu ihm und fleht ihn an. Er kommt mit seiner ganzen Verzweiflung, weil er nicht sagt, ich weiß nicht weiter, aber du kannst es. Ja, Lukas 5, Vers 17. Eines Tages, als Jesus wieder lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Sie waren aus allen Dörfern Galiläas, aus Judäa und Jerusalem gekommen. Und die Kraft des Herrn war da, sodass er heilen konnte. Also wir haben die Situation, dass diese Wunder, die Jesus getan hat, diese Heilung, die haben sich herumgesprochen. Ja, und wieder sehen wir, dass die Menschen zu ihm kommen, von überall her kommen sie und wollen ihn erleben. Ja, weil sie nicht gesagt haben, dann warten wir mal ab, wann er bei uns in die Stadt kommt. Wann predigt er denn mal bei uns? Ich gucke mal auf den Predigtplan. Ah, Jesus ist in 8 Wochen da, dann gehe ich auch mal hin. Ja, sie sind gekommen, sie haben das gehört, sie wollten ihn erleben. Und hier treffen sie sich in einem Haus. Ja, und es war offensichtlich ein ganz normaler Wochentag. Das heißt, die Menschen, die da kommen, das waren ja, die hatten ja sonst nichts zu tun. Ja, also das heißt, sie haben das, was sie sonst zu tun hatten, ihre Arbeit, ihre Verpflichtungen, haben sie beiseite gelegt und gesagt, wir wollen da hingehen, wir gehen in eine andere Stadt, weil da ist dieser Jesus. Ja, das heißt, sie sind hier nicht in einer Synagoge, sondern im Haus. Und jetzt bräuchte ich mal das Bild. Genau, ich habe ChatGPT mal gefragt, wie sah wahrscheinlich so ein Haus aus damals? Und habe da dieses Bild bekommen. Und dann können wir uns vorstellen, dieses Haus, da sitzt Jesus drin und das Haus ist voll. Ja? Innen drin ist alles voll. Draußen stehen die Menschen, drängen sich, gucken durchs Fenster rein, weil alle ihn sehen wollen. Und dann lesen wir weiter ab Vers 18. Da brachten einige Männer auf einer Matte einen Gelähmten herbei. Sie wollten ihn ins Haus hineintragen und vor Jesus hinlegen. Weil sie aber wegen des Gedränges der Leute keinen Weg fanden, wie sie ihn hineinbringen sollten, stiegen sie aufs Dach. Und ließen ihn auf einer Matte durch die Ziegel hinunter, mitten unter sie, genau vor Jesus. Ja, also mal ganz bildlich. Hat jemand von euch schon mal jemanden, der bewusstlos war, tragen müssen? Oder abschleppen müssen oder retten? Ja, so ein Gelähmter, da brauchst du mindestens 4 Männer, um den zu tragen. Und dann ist da alles voller Menschen und die sagen, der muss zu Jesus. Also bringen wir den da hoch. Ja, das heißt, sie tun alles, was nötig ist, damit ihr Freund zu Jesus kommen kann. Ja, und ihr Glaube an Jesus war so stark, dass sie sich dann von nichts aufhalten lassen. Ja, und dafür sind sie auch bereit, Risiken einzugehen. Und tun halt auch Dinge, die vielleicht auch gar nicht erlaubt waren. Also ich weiß nicht, wie wir das gefunden hätten, wenn einer unser Dach abdeckt. Ja, das heißt, dann klettern die da hoch, bringen einen Gelähmten nach oben, räumen das Dach ab, weil sie sagen, der muss zu Jesus. Danke, das Bild kann dann auch wieder weg. Und noch eine andere Situation. Lukas 6, Vers 18. Diese Leute wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Dabei wurden auch die geheilt, die von bösen Geistern geplagt waren. Jeder aus der Menge versuchte ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte. Ja, also jeder, der da ist, versucht irgendwie ihn zu berühren, wie wir es eben gesungen haben. Nur den Saum deines Gewandes. Irgendwie muss ich an diesen Jesus rankommen und dann werde ich heil. Das ist meine feste Überzeugung. Ja, weil sie wollen geheilt werden. Sie wissen, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und sie wollen zu ihm, weil sie wissen, dann ist das weg. Versuchst du das auch? Ja, bist du überhaupt in dem Bewusstsein Christ, dass von Jesus Heilung ausgeht? Ja, und wenn du das bist, gehst du dann mit deinen Themen überhaupt zu ihm? Wir hatten das vorhin im Bibelgespräch. Ja, ganz oft, wir sind krank. Das Erste, was wir machen, ist erstmal googeln wir vielleicht, dann gehen wir zum Arzt und machen alles Mögliche. Und wenn wir dann nicht mehr weiter wissen, dann beten wir nochmal. Ja, gehst du mit deinen Krankheiten als allererstes zu Jesus? Gehst du mit dem, was in dir zerbrochen ist, als allererstes zu Jesus? Gehst du mit den Dingen, die dich noch irgendwie in Ketten halten, als allererstes zu Jesus? Ja, oder ist es halt das Erste, was du tust? Oder versuchst du es dann, wenn sonst nichts geholfen hat? Vielleicht ist dir aufgefallen, wenn wir diese Geschichten jetzt nochmal gelesen haben, die meisten Heilungen, die wir hier lesen, die haben nicht in der Synagoge stattgefunden. Ja, sondern irgendwo im Alltag der Menschen. Dann, wenn sie sich nach ihm ausgestreckt haben. Ja, und wenn sie ihn in ihrer Verzweiflung angefleht haben und um Heilung gebeten haben. Ja, wenn sie ganz bewusst gesagt haben, das, was ich habe, das bringe ich zu ihm hin. Und warte nicht drauf, dass er kommt. Und natürlich kann ich als Christ jetzt sagen, ich muss ja gar nicht zu Jesus hingehen, weil er lebt doch in mir. Er ist doch da. Ja, aber wenn er in mir lebt, dann darf ich mir die Frage stellen, wie viel Raum bekommt er denn in mir? Weil genauso wie unsere Erlösung ein Geschenk ist, wo es nur unsere Aufgabe ist, das anzunehmen. Genauso ist es auch mit Heilung. Ja, Jesus zwingt niemanden die Erlösung auf. Keiner wird gezwungen, ihn anzunehmen. Und jeder von uns ist eingeladen oder war dazu eingeladen, sich dafür zu entscheiden. Ja, und genauso ist es auch mit unserer Heilung. Das ist Jesu Auftrag. Er möchte unsere Herzen, unsere Seelen und unseren Körper heilen. Aber unser Teil ist es dafür, die Entscheidung zu treffen, ihm dann auch zu vertrauen und ihn das tun zu lassen. Das heißt jetzt nicht, ich habe gebetet und bin nicht gesund geworden. Das heißt nicht, dein Glaube ist schlecht oder du hast nicht genug Glauben. Das heißt es nicht. Ja? Und auch das hatten wir vorhin im Gespräch. Manchmal gibt es Gründe, weswegen eine Krankheit noch bleibt, weswegen irgendwas noch bleibt. Vielleicht müssen andere Dinge erstmal geheilt werden in dir. Vielleicht bist du noch nicht so weit. Aber ich möchte euch ein paar Zeugnisse von Menschen geben, die ich in den letzten Jahren treffen durfte, denen ich genau das erlebt habe. Wundert euch nicht, ich war viel in Südafrika in den letzten Jahren, das sind jetzt keine deutschen Namen. Eine davon ist Deveran. Sie ist eine junge Christin, Anfang 30. Und ich schaue sie an und erkenne in ihrem Gesicht so eine ganz große Verbitterung. Kennt ihr vielleicht so Menschen, die guckt man an und man sieht die Mundwinkel, die gehen eigentlich gar nicht mehr weiter runter. Da sieht man, da ist so richtig diese Bitterkeit ganz tief drin. Und ich spreche mit ihr und sie wirft ihrer Mutter ganz viele Dinge vor, die sie aus ihrer Sicht nicht gut gemacht hat in ihrem Leben. Und das ist auch der Grund, warum sie sich lange Zeit ihres Lebens ganz von ihrer Familie abgeschottet hat. Aber sie kommt an einen Punkt, an dem sie sich entschließt, Jesus viel näher zu kommen als bisher. Und sagt, ich möchte Jesus nochmal neu kennenlernen. Ganz persönlich, ganz tief. Und sie sucht ihn von ganzem Herzen. Und der Heilige Geist führt sie in die Erkenntnis, dass sie sich gegen ihre Mutter versündigt hat. Indem sie ihre Mutter ihr ganzes Leben lang verurteilt hat. Also tut sie Buße und bittet Jesus um Vergebung dafür, für diese Verurteilung ihrer Mutter. Und sie bittet ihn um Vergebung und sie nimmt auch an, dass er ihr vergeben hat. Und innerhalb von nur einer Woche söhnt sie sich mit ihrer Mutter aus. Und aus ihrem Gesicht ist alle Bitterkeit gewichen. Und ich schaue sie an und sie strahlt. Strahlt wirklich. Und sagt zu mir, der Teufel hat uns viele Jahre gestohlen. Es wird jetzt nicht mehr so sein. Ein anderes Beispiel ist Gerald. Gerald wurde als Kind von seinem Vater missbraucht. Als 14-Jähriger läuft er von zu Hause weg, lebt auf der Straße, betäubt sich mit Drogen. Und dann als junger Mann lernt er seine Freundin kennen. Und er lernt Jesus kennen, der ihn von seiner Drogensucht heilt. Und der dieses Loch, was er im Herzen hat, mit seiner Liebe füllt. Und er lebt dieses Leben mit Jesus, aber ist geheilt von seiner Sucht. Aber noch nicht diese Beziehung wieder. Und auch er entscheidet sich später in seinem Leben, diese Beziehung zu Jesus nochmal zu vertiefen. Und er erkennt, dass er seinem Vater vergeben muss. Und auch er tut das. Er vergibt seinem Vater für all das, was passiert ist und söhnt sich mit ihm aus. Und sein Vater sagt, ey, diesen Jesus will ich auch kennenlernen. Und seine Mutter sagt das auch. Und Gerald führt beide seine Eltern zu Jesus. Und mittlerweile ist diese Familie wieder intakt. Und sie haben Jesus als Mittelpunkt in ihrem Leben und dienen ihm alle. Und das ist noch ein ganz persönliches Beispiel von Olivia, meiner Tochter. 14 Jahre alt. Und als sie in der Grundschule war, war eine ihrer Klassenkameradinnen, ihre damalige Freundin, von der ist sie sehr schlecht behandelt worden. Also wirklich Mobbing. Ja, und trotz Beleidigung und Mobbing hat Olivia ganz lange an dieser Beziehung festgehalten, weil sie Angst hatte, sonst alleine zu sein. Aber irgendwann hat sie dann doch den Absprung geschafft und hat sich erstmal von dieser Freundin abgetrennt. Und dann hat sie nie wieder mit ihr gesprochen. Und so sind mehrere Jahre vergangen und die beiden waren irgendwie immer in der gleichen Klasse und sind dann auch in die weiterführende Schule in der gleichen Klasse, aber sie haben nie wieder ein Wort miteinander geredet. Und es gab überhaupt keinen Kontakt. Und in dieser Klasse gab es dann so zwei Lager. So meine Tochter und ihre Freunde auf der einen Seite und dieses andere Mädchen und deren Freunde auf der anderen Seite. Und Olivia entscheidet sich mit 14, ich lasse mich taufen. Weil ich bin Jesus begegnet. Und nach der Taufe drängt der Heilige Geist sie, geht zu diesem Mädchen hin. Sprich mit ihr. Und irgendwann hört sie drauf und macht das und geht zu diesem Mädchen hin, die schon so sehnsüchtig darauf gewartet hat. Auf diese Chance. Und diese Beziehung wurde wieder aufgebaut. Die wurde wirklich geheilt und wieder aufgebaut. Und jetzt sind sie in einer gesunden Freundschaft. Und in dieser Klasse gibt es plötzlich keine zwei Lager mehr. Eine Klassengemeinschaft. Und es ist wirklich, es ist kein Zufall, dass eigentlich fast jedes dieser Zeugnisse auch mit dem Thema Vergebung zu tun hat. Denn das ist etwas, wenn wir Unvergebung haben in unseren Herzen, gegenüber anderen oder gegen uns, über uns selbst. Das ist wie Gift in unseren Herzen. Gift, das die ganze Zeit wirkt, das uns krank macht. Ja, wenn wir Unvergebung haben gegenüber jemand anderem, der uns verletzt hat, aber wir vergeben nicht, dann schaden wir uns die ganze Zeit weiter selbst. Aber diese Heilung, die entsteht, wenn wir das tun, wenn wir das Gott abgeben, ist jedes Mal ein Wunder. Und ich möchte uns jetzt alle nochmal einladen, dass wir so wie beim letzten Mal, dass wir uns jetzt nach dem Gehörten nochmal Zeit nehmen fürs Gebet. Und dass jeder für sich nochmal in die Stille geht. Ja, also schließ gerne deine Augen. Und du hast jetzt die Gelegenheit nochmal, dein zerbrochenes Herz Jesus hinzulegen. Ja, die Dinge, über die du vielleicht mit niemandem sprichst, für die du dich dein ganzes Leben lang schämst. Und all die Dinge, die dich in Ketten binden, Dinge, die du nicht lassen kannst, deine Süchte, deine Zwänge, alles, was dich quält. Und nutz jetzt die Zeit und geh mit diesen Dingen zu Jesus hin. Und setz dich zu seinen Füßen und sag: Jesus, mach das heil. Und vielleicht bittest du ihn auch, dir zu offenbaren: Ist da noch was in meinem Herzen, wo ich noch Vergebung brauche, wo ich noch keine Schuld bekannt habe und wo ich deine Vergebung noch nicht angenommen habe? Oder wo ich mir deine Vergebung bewusst bin und mir selber noch nicht mal vergeben habe? Ja, und lass ihn dich heilen. Bleibt gern sitzen, ich möchte die Zeit noch mit einem Gebet abschließen. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du heilst. Herr, ich danke dir für jedes Herz, das du hier in diesem Raum gerade verbunden hast. Und über das du dein heiliges Öl laufen lässt und es segnest und wieder heil machst. Herr, ich danke dir, dass du die Dinge aus unserem Leben entfernst, wenn wir sie dir hinbringen, die uns schaden. Ich danke dir, dass du liebevoll auf jeden von uns schaust und nur darauf wartest, dass wir zu dir kommen und die Dinge mit dir gemeinsam ans Kreuz bringen. Herr, wir danken dir für die Erlösung, die du uns geschenkt hast durch deinen Tod, und wir danken dir, dass du noch mehr für uns bereithältst, nämlich dass du uns in dieser Zeit, in der wir hier mit dir gehen, uns immer mehr heil machen möchtest. Dass die Veränderung innerlich und äußerlich passiert, in unseren Herzen, in unserer Seele und unserem Körper. Herr, danke, dass du für jeden von uns so viel Liebe bereithältst. Dass du dich um jeden Einzelnen sorgst, dass jeder Einzelne dein geliebtes Kind ist. Und dass wir immer und mit allem zu dir kommen dürfen, Herr. Danke, Herr. Wir lieben dich. Amen.